Um diese unvergleichliche Botschaft von Jesus Christus weiter zu sagen, was unser aller Auftrag ist, muss man nicht auf Reisen gehen, muss man nicht bundesweit Evangelisationsveranstaltungen durchführen. Das kann man auch zu Hause, im Alltag, im ganz normalen Umgang mit unseren Nachbarn und Mitmenschen, mit Menschen hier aus dem Dorf in Gusternhain. Der Auftrag von Jesus ist derselbe. Die Ausführung kann ganz unterschiedlich aussehen. Der Auftrag heißt, ich will dich zum Menschenfischer machen. Nach meiner Überzeugung ist das die Überschrift über Lukas Kapitel 5, einem Kapitel in den Evangelien, in dem es um diesen großen Auftrag geht. Du denkst vielleicht, du müsstest irgendwelche Expeditionen unternehmen, um Teil an diesem großen Auftrag zu haben. Ich weiß nicht, was deine Rolle ist im Auftrag von Jesus und speziell auch bei den Dorfabenden, die im nächsten Monat hier in Gusternhain anstehen sollen. Wir alle sind unterschiedlich begabt, wir sind unterschiedlich auch von unserem Reifegrad als Christ und glaube, dass auch die Erwartungen von Jesus an Einzelne unterschiedlich aussieht, aber beteiligt sind wir, die wir Christen sind, in irgendeiner Art und Weise alle. Lukas 5 wird uns zum Beispiel von einem schönen Zulieferungsdienst erzählt, wo da vier Männer einen Freund zu Jesus bringen, der nicht mehr laufen kann. Das ist eine Art von Evangelisation, dass man zu Veranstaltungen jemand mitschleppt. Die haben den ja im wahrsten Sinne des Wortes hingeschleppt, da wo Jesus ist. Das ist eine Art. Natürlich sind wir als Evangelisten angewiesen auf Leute, die einladen, die Flyer weitergeben, die Werbung machen für die Veranstaltung, letztendlich auch für Jesus. Und es gibt noch eine andere Methode, die uns in diesem Kapitel gezeigt wird. Das möchte ich heute Morgen gerne mit euch etwas näher unter die Lupe nehmen. Wir schlagen mal auf, soweit ihr eine Bibel dabei habt, Lukas Kapitel 5. Der Kernvers ist der 10. Vers. Jesus sprach zu Simon, fürchte dich nicht. Von nun an wirst du Menschen fangen. Und dann möchte ich eingehen auf den Abschnitt ab Vers 27, gegen Ende des Kapitels schon fast da steht. Und danach ging er, Jesus, hinaus und sah einen Zöllner, der mit Namen Levi am Zollhaus saß. Und er spricht zu ihm, folge mir nach. Und er verließ alles, stand auf und folgte ihm nach. Und Levi machte ihm ein großes Mahl in seinem Haus und da war eine große Menge von Zöllnern und anderen, die mit ihnen zu Tisch lagen. Und die Pharisäer und ihre Schriftgelehrten murrten gegen seine Jünger und sprachen, warum esst ihr und trinkt ihr mit Zöllnern und Sündern? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, nicht die Gesunden brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder zur Buße. So wie Jesus zu Beginn des Kapitels Simon und Kollegen am Fischerboot sitzen sah, sieht er jetzt hier einen gewissen Levi am Zollhaus sitzen. Die einen flicken ihre Netze, der andere die Finanzlöcher der Römer, der Besatzer. Jetzt hatte Jesus, soweit wir das wissen, nie groß Geld dabei gehabt und er hatte ohnehin nichts zu verzollen. Ihm geht's ja nicht um Besitz, ihm geht's ja nicht um Waren, sondern es geht ihm um Menschen. Jesus ist nicht materialistisch eingestellt, wie wir Menschen hin neigen, sondern ihm geht es um Menschen. Der Mensch ist der Grund, warum Jesus in diese Welt kam. Und dann sieht er eben Levi als seinen Besitz an. Als seinen Besitz sieht er diesen Mann hier am Zollhaus an, als einem, der von jetzt an ihm gehört. Er sieht ihn als ein Geschenk an, das ihm sein Vater im Himmel macht. Matthäus nämlich, wie Jesus Levi später nennt, heißt Gabe Gottes. Gabe Gottes. Also jemand, der von Gott ihm in den Weg gestellt worden ist und den er jetzt anspricht und sagt, komm, folge mir nach. So wie uns allen irgendwie Menschen in den Weg gestellt werden, Menschen, für die wir in dem Moment auch eine Verantwortung haben. So sieht Jesus diesen Matthäus. Andere, die am Zollhaus vorbeikommen, sehen verächtlich auf diesen Blutsauger, den verhassten Mafiosi, herab. Nach rabbinischem Gesetz war es verboten, Zöllner zu sein. Die dienten, wie gesagt, der Besatzung, galten als Vaterlandsverräter. Es gibt ja Leute, die so auch in unserem Umfeld leben, die verrufen sind, auf die man nicht gut zu sprechen ist. Schließ die nicht aus bei deinen Überlegungen, wen du einladen könntest und wer es vielleicht besonders nötig hat, von Jesus zu hören. Nun, der Reiz des Geldes scheint für diesen Levi jedenfalls stärker zu sein als die Richtlinien des Gesetzes, jedenfalls des jüdischen. Das römische war etwas großzügiger. Rom erlaubte diesen Leuten sogar, weil einer 5 Schekel Steuern zu bezahlen hatte, 10 zu fordern und dann den Rest für sich zu behalten. Also diese korrupten Finanzmanager bereicherten sich, wo sie nur konnten. Das Wort Zöllner wurde zu einem Synonym für Bandit oder für Räuber oder für Schweinehund. Als Jesus ihn jetzt rekrutiert, folge mir, da registriert Matthäus, dass die Autorität des Messias die von Rom übertrifft. Er verließ alles. Vers 28. Das heißt, er gibt seinen Beruf auf, verlässt auch seinen Freundeskreis, verlässt seinen bisherigen Wohnort, seine Verwandtschaft, bricht mit seinem bisherigen Lebenswandel. Er verlässt alles und verlässt sich von jetzt an nur noch auf Jesus, mit dem er mitgeht, mit dem er diese vielen Wunder miterlebt und die Menschenmassen sieht, zu denen Jesus spricht, und er selber profitiert von dem, was er da hört. Er verließ alles, stand auf und folgte ihm nach. Unzählige Male ist er schon aufgestanden, aber hat er sich immer wieder hingesetzt. Aber jetzt steht er auf, um diesen Platz dort nie wieder einzunehmen. Es gibt kein Zurück mehr. Das heißt, Jesus nachzufolgen, nicht wieder eben dieses alte, ich-bezogene Leben zu führen. Das heißt Bekehrung. In Kriwitz, auf einer großen Jugendveranstaltung, wo ich predigen konnte, da erzählte mir Nico, dass er Gott jahrelang davongelaufen war. Es war ihm bewusst, dass Gott ihn ruft, aber irgendwie hat er immer wieder Ausreden gefunden, die Nachfolge nicht anzutreten. Als er aber verstanden hatte, dass Jesus ihn meint, ihn ganz persönlich in seiner Nachfolge haben wollte, da hat er gesagt, so hat er mir das dann wiedergegeben: Bisher habe ich immer noch irgendwelche Wegbeschreibungen zurück aufbewahrt, aber die werde ich jetzt wegwerfen. Das hat mich sehr gefreut in unserem Gespräch. Ich habe immer irgendwelche Wegbeschreibungen zurück aufbewahrt, die schmeiße ich weg, nie mehr zurück. No, no, never, never. I never go back anymore, dieses alte Lied, ja, niemals zurück, niemals zurück. Wie wird man ein Jünger? Nun, durch Ruf und Nachfolge. Das ist die entsprechende Antwort auf den Ruf. Gott ruft durch sein Wort zum Glauben. Es bleibt dabei, die verbale Verkündigung wird in der Evangelisation nie verzichtbar sein. Dann eben das Gehorchen und Folgen, das wir erwarten von denen, die wir einladen. Aber das gilt nicht nur für die Nichtchristen, sondern auch für uns. Dass wir gehorsam sind, dem Wort Gottes gehorsam sind. Deswegen sind wir ja hier, um unter dem Wort Gottes neue Ausrichtung zu bekommen. Und auch hier erwartet Gott, dass wir daraufhin aktiv werden, nicht nur Hörer des Wortes sind und die Stunde absitzen, sondern dann auch Täter desselben werden. Matthäus ist so glücklich über die Begegnung mit Jesus, so glücklich über seine Bekehrung, dieses neue Leben, dass er das gerne feiern will. Das ist ja interessant, ja. Er folgt ihm nach, und dann der nächste Satz ist, dass er dieses große Mahl in seinem Haus macht. Ich finde, das ist keine schlechte Idee, eine Geburtstagsfeier anlässlich seiner Neugeburt zu veranstalten. Vielleicht hast du schon mal dran gedacht, wir laden zu unserem Geburtstag ein. Aber wenn für dich der Tag deiner Bekehrung der nach deiner Geburt wichtigste Tag deines Lebens ist, dann ist das ein guter Grund zu feiern. Überleg doch mal, ob du so etwas nicht auch mal veranstaltest. Ich weiß jetzt nicht genau, mit welchen Worten er eingeladen hat. Vielleicht war es auch eine Abschiedsfeier, weil er ja von jetzt an mit Jesus umherzieht. Jedenfalls mietet er einen Saal an, verschickt Einladungen, bestellt einen Catering-Service, Partys. In meiner Jugend gab es zwei Sorten davon, zwei sehr unterschiedliche. Das erste waren Feiern so innerhalb des christlichen Rahmens. Wenn du auch in einem gläubigen Elternhaus aufgewachsen bist, dann wirst du dich an diese Zusammenkünfte nach den Gottesdiensten erinnern, wo jeder jeden kennt. Das macht er ja auch hier. Da ist es hell, da ist es freundlich. Der unverkennbare, schwache Duft von Kaffee, Wachsmalstiften und Putzmitteln. Gell? Kavolposter, Klappstühle, Klaviergeklimper aus dem Nebenraum. Überall Kinder. Das ist das, womit ich auch aufgewachsen bin. Die andere Art Party, die hieß Feiern, bis der Arzt kommt. Es war dunkel, der Alkohol floss in Strömen, das Gerede war anspruchslos, die Musik bis zum Anschlag aufgedreht. Manche kamen, um sich zu amüsieren, andere kamen nur, um auch mitreden zu können. Und wem das eine und das andere nicht gelang, der tat halt nur so. In meiner Kindheit war ich bei diesen geselligen Zusammenkünften der frommen Kreise zu Hause, aber während meiner Schulzeit habe ich dann auch die Feste der weniger frommen kennengelernt, wo Stefan ein Teil davon war und wo man so konfrontiert ist mit einem ganz anderen Leben. Was ich selten erlebt habe, ist eine Mischung dieser beiden Gruppen. Also Veranstaltungen, wo beide, sowohl die als auch die, eingeladen gewesen wären, ganz selten, dass sowas mal beabsichtigt war. Das erlebt man vielleicht ab und zu mal bei einer Hochzeit, aber manchmal löst das auch so eine gewisse Befangenheit aus, um sich nicht gegenseitig auf die Füße zu treten, gehen sich diese beiden Gruppen manchmal bewusst aus dem Weg und feiern getrennt. Das geht dann bis zum späten Abend, dann übernehmen die Weltlichen das Kommando und schlagen die Frommen in die Flucht. Gell? Irgendwie, die Christen sind gerne unter sich, reden gerne über das, was Gemeinde und so betrifft. Ist ja gut. Und das können die anderen nicht nachvollziehen und haben sowieso ihre Vorbehalte den Frommen gegenüber und so. Und deswegen ist das oft so streng voneinander getrennt. Ich glaube, dass das im ersten Jahrhundert auch gar nicht sehr viel anders war und deswegen wirkt das, was Matthäus hier tut, auch irgendwie außergewöhnlich und es ruft ja dann auch entsprechende Reaktionen hervor, wie wir im zweiten Teil des Textes gelesen haben. Levi machte ihm, Jesus, ein großes Mahl in seinem Haus und da war eine große Menge von Zöllnern und anderer, die mit ihnen zu Tisch lagen. Zu Tisch liegen heißt nicht unter dem Tisch liegen. Ein Festessen damals nahm man auf Polstern und Kissen ein, so auf eine Art Tischsofa, wo man so halb saß und halb lag. Der Eindruck, den Jesus auf Matthäus gemacht hat, saß tief und es lag auf der Hand, dass auch seine Freunde seinen Herrn kennenlernen sollten. Er will ihnen unbedingt helfen, das zu finden, was er selber kennengelernt hat. Aber wie? Er hat ja kein Seminar besucht, hat nicht Theologie studiert, hat auch keine Traktate oder irgendwelche Bücher von Peter Hane zur Verfügung gehabt oder so, was man weitergeben kann, wo man jemanden so einen Anstoß geben kann. Was er hat, das ist ein Herz, das die Liebe Gottes kennengelernt hat und die feste Entschlossenheit, davon anderen weiterzugeben. Und irgendwas würde ihm schon einfallen. Eine Möglichkeit wäre ja gewesen, seine Kollegen zum Tempel einzuladen. Da hätten sie dann einen Vortrag anhören können, wo es um die Bibel geht, um geistliche Zusammenhänge. Das wäre ihnen da erklärt worden, aber Naja, da triffst du dann auch so einen Priester mit wallendem Gewand, der das alttestamentliche Gesetz vorliest, und Matthäus sieht schnell ein, dass dieser Einstieg nicht gerade ideal ist für seine leichtlebigen, abenteuerlustigen und eingefleischten Heidenfreunde, die er nun mal hatte und die er erreichen will. Da hätte er dann schulterzuckend aufgeben können. Was soll ich machen? Fühlt sich selber nicht qualifiziert, und das ist also sicher. Jetzt hätte er natürlich zu Jesus einladen können, aber die Reden von Jesus, die waren oft sehr spontan, ungeplant. Da gab es eben keine vierfarbigen Flyer, wo dann sein Konterfei drauf wäre und so Uhrzeit, dann kommt dahin. Und wahrscheinlich hätten seine Freunde auch keine große Lust gehabt, irgendwo auf so einen öden Hügel zu latschen, um jemanden predigen zu hören. So, und dann lassen wir es. Es gibt leider gegenwärtig viele, viel zu viele Gemeinden, die im Punkt Evangelisation resignieren. Viele, viele Gemeinden, die die klassische Art von Evangelisation für nicht mehr zeitgemäß ansehen, und dann suchen sie nach irgendwelchen anderen Möglichkeiten. Es gibt viele Möglichkeiten, ganz ohne Frage, aber wenn du dann mal so nachhörst, dann ist da oft nicht sehr viel. Wisst ihr, es liegt heutzutage nicht daran, dass es nicht junge, motivierte Evangelistinnen und Evangelisten gäbe, die man einladen könnte, mit denen man zusammen nachdenken könnte, was können wir machen. Es liegt an vielen träge gewordenen Gemeinden, denen es genügt, dass sie so ihre Zusammenkünfte feiern, manchmal wie eine Art Show feiern. Und dann meinen sie, dass Jesus mehr Freude daran hat, wenn du beim Lobpreis aufstehst und beim Missionseinsatz sitzen bleibst. Lasst uns nicht resignieren. Wenn Jesus den Auftrag gibt, dann gibt er uns Möglichkeiten und dann wird er sich auch zu diesem Auftrag stellen. Matthäus jedenfalls denkt gründlich nach, so wie wir das hier vor einigen Wochen auch gemacht haben. Wir haben uns zusammengesetzt und haben überlegt, wer ist denn der Gustav Heiner eigentlich? Wie kann man Menschen hier im Dorf erreichen? Da gehört zu, dass wir mal so ein bisschen unsere Kreativität beanspruchen. Und ganz sicher hat Matthäus auch gebetet, selbstverständlich wollen wir Gott um Weisheit und Führung bitten. Und dann kommt ihm diese Idee, ein Fest würde er veranstalten, das ist es. Seine Kumpel feiern für ihr Leben gerne rauschende Feste, je länger, desto lieber. Und jetzt muss er nur noch überlegen, wie er eben mit dieser Party das erreichen kann, um das es ihm geht. Und dann lädt er eben auch Jesus ein und seine Jünger ein, so als Special Guests, die dann hier und da so ein geistliches Saatkorn fallen lassen. Der Himmel allein weiß ja nun, was an diesem Abend an tiefgehenden Gesprächen zwischen Jesus, den Jüngern und den anderen Gästen geführt worden sind. Wir kennen nicht viele Einzelheiten aus diesem kurzen Textabschnitt hier, außer dass die Pharisäer Wind von der Sache bekommen und sie das ganze Happening natürlich verurteilen. Wahrscheinlich sind sie der Meinung, dass man hier mit der falschen Methode Mission betreibt und so. Feige wie sie sind, beschweren sie sich nicht bei Jesus, sondern sie gehen zu den Jüngern hin. Mit Zöllnern und mit anderem Gesindel frisst und säuft er, so der Vorwurf dieser Pharisäer und Schriftgelehrten. Offen gestanden glaube ich, dass sie unter anderem deshalb so ungehalten sind, weil jeder diese Party ungeheuer zu genießen scheint. Als Christ bemüht man sich ja, anständig zu sein. Als Christ bemüht man sich ja, nicht unangenehm aufzufallen. Als gläubiger, gut erzogener Mensch hält man sich an die Warnung aus Psalm 1, glücklich der Mann, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen, den Weg der Sünder nicht betritt und nicht im Kreis der Spötter sitzt. Warum hält sich Jesus eigentlich nicht daran? Wenn nicht im Kreis, das ist ja genau der Vorwurf von den Pharisäern und Schriftgelehrten. Mit solchen Leuten hält man sich nicht auf. Und vielleicht haben sie da Psalm 1 vor Augen gehabt. Glückselig der Mann, der sich hält an sein Wort und so. Wenn ihr über geistliche Themen, dann geht in den Tempel, aber nicht in diesem Kreis. Warum hält sich Jesus nicht daran? Nun, vielleicht sitzen hier gar keine Spötter. Ich bin relativ sicher, dass Matthäus bei diesem Essen seine Geschichte erzählte, wie es dazu kam, dass er jetzt seinen Job aufgibt und dass er Jesus nachfolgt. Und in diesem Moment spätestens werden die Spötter ihre Klappe gehalten haben. Vorstellen, dass es ganz still war, dass sie ergriffen waren, dass das Menschen waren, die empfänglich waren für das, was Jesus betrifft. Ein Auftrag, den ich euch gerne bis Februar zu den Dorfabenden geben würde, wäre, dass du deine Geschichte einmal überdenkst. Wie bist du zum Glauben gekommen? Und dass du diese Geschichte mal zu Papier bringst. So im Rahmen, dass man sie innerhalb von 2 Minuten, 3 Minuten erzählen kann. Das muss man mal sehr konzentriert machen. Ich habe das, als ich mit ein paar Jungs mal so einen Jüngerschaftskurs gemacht habe, als Aufgabe gegeben, habe ich so gedacht, Mensch, müsstest du selber eigentlich dann auch machen. Dann habe ich mich selber mal hingesetzt. Es war mir eine große Hilfe, mein Zeugnis mal aufzuschreiben, wie mein Leben ohne Jesus aussah, was zu meiner Bekehrung geführt hat und was sich seitdem verändert hat. So grob diese 3 Gliederungspunkte. Macht das mal alle. Wenn ihr dann zu den Dorfabenden kommt und sich Gespräche ergeben, dann solltest du kurz und knapp die Sache mal auf den Punkt bringen können. Manchmal verlieren wir uns da in alle möglichen Einzelheiten oder wir gebrauchen ein Vokabular, das schwer nachvollziehbar ist. Schreib das mal auf, gib es deinem Ehepartner oder deinem Jugendleiter oder sonst jemandem aus der Gemeinde von den Ältesten mal, um es gegenlesen zu lassen. Und das ist ein Auftrag an euch alle. Ja, wir wollen nicht nur Hörer, sondern Täter des Wortes sein. Macht euch mal Gedanken um euer eigenes Zeugnis. Also ich komme zwar und soll so kurze Vorträge an den Abenden halten, aber lasst das nicht alles sein, sondern Evangelisation ist vielschichtig. Dann haben wir gesagt, wir sind alle irgendwie beteiligt und das wäre eine Art von Beteiligung, dass du zumindest bereit bist. Das sagt Paulus mal, ja, oder ich glaube Petrus ist es, ja, steht bereit zu gelegener und ungelegener Zeit und dann eben Rechenschaft von der Hoffnung. Das heißt nicht, dass du gefragt wirst während der Abende, aber du bist zumindest bist darauf vorbereitet. So, das ist euer Auftrag. Nächsten Sonntag kontrollierst du mal die Hausaufgaben, wie weit seid ihr, wer hat schon angefangen, wer noch nicht und so, erinnere sie nochmal dran oder wer auch immer die Moderation macht. Jedenfalls das, was wir hier sehen, das ist Evangelisation. Und zwar Evangelisation mitten im Leben. Und deswegen gefallen mir die Dorfabende so gut, dass wir ein Stück weit das Leben teilen und auch interessiert sind an dem, was die anderen zu sagen und zu erzählen, mitzuteilen haben aus ihren Vereinen und so. Mein Freund Holger, den ich vor Jahren zu Jesus führen durfte, erzählte bei einer Familienfeier, er war der Einzige in der ganzen Verwandtschaft, der Jesus vertraut. Und dann hat er bei einer Familienfeier ganz natürlich von seiner Bekehrung, er hat da nie ein Problem mit gehabt, das hat er an ganz vielen Stellen gemacht, seiner Chefin gegenüber und so weiter. Und das hat seine Tante Conny dann aufmerksam registriert und beim Abschied hat sie gesagt, du, ich würde mich gerne nochmal mit dir treffen, da musst du mir mal noch Näheres drüber zu erzählen. Und dann haben sie das gemacht, haben sich getroffen und Holger konnte ihr ausführlich erzählen, was es bedeutet, Christ zu sein. Und dann hat sich Conny bekehrt, hat sich taufen lassen, geht mittlerweile in Friedrichshafen zu einer Gemeinde. Und so hat das in der ganzen Verwandtschaft, seine Halbschwester, der Zwillingsbruder haben sich bekehrt und andere, hat das Kreise gezogen. So kann es gehen. Ob sich an dem Abend in Kapernaum irgendjemand für Jesus entschieden hat, das weiß ich nicht. Matthäus war unter den 12 zumindest der einzige Zöllner. Was aus den anderen Gästen hier geworden ist, das bleibt offen. Aber selbst wenn die anderen nicht bereit gewesen sind, ihr Leben von einem Tag auf den anderen zu ändern, sind sie Jesus begegnet. Vielleicht gab es einige, die ähnlich reagiert haben wie Zachäus, Kapitel 19. Der hat ja seine Zollstation behalten. Der hat es nicht so gemacht wie Levi und hat alles aufgegeben, hat die behalten, aber ansonsten ist er nicht wiederzuerkennen, hat also den Besitz, den er hatte, unter die Armen verteilt und war so ein Zeugnis. Also wenn wir an Evangelisation denken, dann wünschen wir uns, dass das so funktioniert wie bei Levi. Er verließ alles, stand auf und folgte ihm nach. So wünschen wir uns das, oder? Aber daran ist der Erfolg von Evangelisation nicht allein und unbedingt zu messen. Wer kann schon sagen und beurteilen, was im Verborgenen passiert? Wahrscheinlich hört der frisch bekehrte Zachäus zu, wie jetzt die Pharisäer und Schriftgelehrten mit den anderen Jüngern streiten. Und dann fragt er sich, ob er das Richtige gemacht hat. Gell? Bei seinem ersten Missionsversuch wird Jesus von den hohen Tieren des Judentums derart kritisiert und in die Mangel genommen. Hätte ich vielleicht doch das mit dem Tempel machen sollen? Schönes Schlamassel habe ich da angerichtet. So werden vielleicht so Gedanken sein. Im Hintergrund laufen die Ärzte. Einer der Geistlichen brüllt, die Musik macht mich krank. Und dann hört Matthäus plötzlich, wie Jesus sein Fest verteidigt, indem er die Pharisäer über das Verhältnis von Ärzten, Kranken und Gesunden aufklärt. Jesus spricht ein Wort, das man auch als Sprichwort bezeichnen kann. Nicht die Gesunden brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Und damit sagt er dreierlei aus. Erstens, er, Jesus Christus, ist Arzt. Zweitens, die Zöllner und Sünder sind krank. Damit stimmt Jesus immerhin mit den Pharisäern überein. Und drittens, Jesus will die Sünder heilen. Er will nicht, dass sie krank bleiben oder noch kränker werden, sondern gesund. Das ist sein tiefster Wunsch. Und deswegen können wir auch davon ausgehen, dass sich Jesus nicht betrunken hat oder dass er irgendwie über schmutzige Witze gelacht hätte, sich an der Fresserei beteiligt hätte, sondern dass er als Seelsorger das Gesindel für die Sache Gottes gewinnen will. Vielleicht hat Jesus nach diesem Wortwechsel den Arm um die Schulter von Matthäus gelegen, hat gesagt, gut gemacht. Ich weiß, warum du dieses Fest veranstaltet hast. Du hast die Not deiner Freunde gesehen, da hast du dir was einfallen lassen und ich finde diese Idee einfach prima, rechne dir hoch an, dass du ein Herz für verlorene Menschen hast. Weiter so. Und komm, lass uns wieder zu den anderen gehen. Welche Prinzipien hinsichtlich des Missionsauftrags können wir hier von Matthäus lernen? Erstens, Gott möchte, dass wir unsere ungläubigen Nachbarn und Freunde genauso wichtig nehmen, wie Matthäus das damals getan hat. Gott möchte sicher nicht, dass wir mit den Schultern zucken und aufgeben, sondern dass wir kreativ werden. Das ist der zweite Punkt. Matthäus fordert uns dazu auf, für Neues aufgeschlossen zu sein und nachzudenken, was können wir am besten tun. Und nochmal das Konzept der Dorfabende. Ich meine, dass wir eine gute Möglichkeit für Gustav Hein hier im nächsten Monat gefunden haben. Das dritte, ansteckendes Christsein findet von Freund zu Freund statt. Verlasst euch nicht auf irgendwelche Briefkastenaktionen, das bringt in aller Regel nicht viel, sondern lade die ein, die du gut kennst und lad sie herzlich ein. Evangelisation findet von Mensch zu Mensch, von Nachbar zu Nachbar statt. Wir wollen seine Zeugen sein, weil wir überzeugt sind, dass die Botschaft von Jesus der einzige Weg ist, wie Menschen errettet werden können. Die Alternative ist die Verlorenheit, die ewige Verdammnis. Und das soll uns schon auch als Ernst vor Augen stehen. Beziehungsevangelisation ist biblisch, ist auch logisch und ist zielbewusst. Und die Effektivität ist von Jesus, Paulus, Matthäus, seitdem von vielen anderen unter Beweis gestellt worden. Glaubst du, dass das Leben mit Jesus das Beste ist, was uns passieren kann? Glaubst du, dass er der Heiland ist, den wir zu Weihnachten gefeiert haben und den wir das ganze Jahr über feiern, weil er unseren ganzen Alltag bestimmt und hell macht? Er uns vergibt, wo wir versagt haben. Jesus ist der beste Freund. Er ist ein wunderbarer Herr und Auftraggeber, aber auch sehr konsequent in allem, was er tut und sagt. Freu dich an Jesus. und sei als Christ ansteckend und infiziere die nächsten Wochen möglichst viele deiner Mitmenschen mit dieser wunderbaren Botschaft im Evangelium von Jesus Christus.